Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu Monis Motivklingel Folge 58. Als ich beim letzten Mal alleine gepodcastet habe, so also als Nicht-Workshop-Folge, habe ich mich ziemlich ausgiebig mit meiner sich verabschiedenden Muse beschäftigt und ein bisschen darüber erzählt, wo ich gerade fotografisch hänge und was nicht so geht. Und es ist ganz interessant, dass ich dazu Hörerpost bekommen habe von jemandem, der den Podcast eigentlich gerade entdeckt hat und eben noch nicht bei der letzten Folge war, sondern bei einer der Folgen aus dem Anfang. Und die lautete, glaube ich, bin nicht sicher, ob es Folge 1 oder 2 war, relativ am Anfang gab es die Folge Muse auf Urlaub. Und dazu hat sich der Karl gemeldet und ich lese das mal kurz vor, weil ich das ganz witzig finde. Ich bin heute auf deinen Podcast aufmerksam geworden und habe mit Folge 1 angefangen. Hat mir großen Spaß bereitet und ich freue mich schon darauf, mich durch weitere 56? Folgen durchzuhören. Zum Thema Die Muse hat sich verabschiedet, gibt's auch noch einen Tipp von mir. 5 Minuten lang Dinge benennen, aber nicht mit ihrem eigenen Namen. Ich habe es in der Küche versucht. Kühlschrank wurde zu Horst, Topf zu Klobürste, Salz zu Schwarzwald und so weiter. Es ist ziemlich schwierig, 5 Minuten wirklich durchzuhalten, aber der Blick ändert sich tatsächlich und danach findet man plötzlich Motive, wo vorher keine waren. Bei mir hat es funktioniert und war eine sehr interessante Erfahrung. Viele Grüße, Karl. Tja, das ist witzig. Hier kriegen wir also gleich einen kleinen Kreativtipp, der mit der letzten Folge eigentlich gar nicht viel zu tun hat, aber insgesamt natürlich gut in das Thema passt. Was mache ich, wenn ich eigentlich nicht weiß, was ich mache? Und wie man durch Dinge, die manchmal nichts mit Fotografie zu tun haben, seine Muse ein bisschen anschubsen kann. Also für mich ist das ohnehin ein ganz spannendes Thema. Ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen von jemandem, der auch in der Kreativbranche war. Ich weiß gar nicht mehr, das ist mir, glaube ich, über irgendeinen Podcast zugespielt worden. Und der sagte, wenn immer er im Flieger unterwegs ist oder reist und er sich manchmal gar nicht akut mit dem auseinandersetzen kann, was eigentlich sein Hauptbusiness ist, dann nimmt er aber regelmäßig Zeitungen mit, die kauft am Flughafen oder sammelt die da ein. Man bekommt die ja in der Regel, bevor man in den Flieger steigt. Und dann nimmt er sich einen Notizzettel und einen Leuchtstift und geht durch irgendeinen Zeitungsartikel, der kann völlig fachfremd sein, und überlegt sich nach Absatz, was das, was er daran gelesen hat, wie er das für sich auf sein Fachgebiet oder auf seine kreative Sphäre anwenden kann. Also er schaut quasi bei jedem Absatz, was ist da für mich drin, macht das, hebt sich das mit dem Leuchtstift hervor, wenn was dabei ist, was passt, und macht sich entsprechende Notizen, wie man etwas modifizieren kann, um es fürs eigene Fachgebiet einzusetzen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich stelle es mir auch relativ anstrengend vor, weil er sagt, er macht das tatsächlich, das kann auch mal ein Fachgebiet, eine Fachzeitschrift über, keine Ahnung, Traktoren sein oder eine mathematische oder psychologische Geschichte. Und es ist doch sehr, sehr häufig was drin, was man in irgendeiner Form adaptieren kann. Und das fand ich recht spannend. Wir haben das letzte Woche im Workshop gemerkt, als wir mit dem Alex zusammen in Hamburg den Workshop über Wahrnehmung und Gestaltung gemacht haben, dass ganz viele Dinge, wie zum Beispiel Wahrnehmung funktioniert oder ganz viele Dinge, wie unser Kopf funktioniert, für mich als Fotografen etwas bedeuten. Und Alex sagt ja selber, er ist überhaupt kein Fotograf, er versteht nichts von Fotografie. Und trotzdem kann er mit dem, was er aus seinem psychologischen Umfeld hat, natürlich eine ganze Menge verstehen, warum Bilder wie wirken und warum Fotografien wie funktionieren. Und ich fand es total spannend, den Input von einem Nicht-Fotografen zu haben, der aber in einem anderen Feld sehr, sehr erfahren ist. Nun scheint es bei Psychologie relativ naheliegend zu sein, dass man da möglicherweise was findet, weil Fotografie ja auch eine Art von Sprache ist und Sprache kann man nie ohne den Hintergrund einer Person betrachten. Aber ich glaube, dass es auch in anderen Feldern funktionieren kann, wenn man nur die Augen weit genug aufsperrt und gewisserweise auch offen ist dafür, was andere Dinge mit einem machen. Also insofern herzlichen Dank, Karl. Wortspiele und solche Sachen finde ich ja ohnehin immer ganz großartig und ich glaube, dass es da sehr viele Parallelen gibt von Dingen, also die man sich ausdenken kann, die man in irgendeiner Form in der Fotografie ausprobieren kann oder anwenden kann. Ja, was mich betrifft, meine fotografische Faulheit, die lässt gerade wieder so ein bisschen nach. Interessanterweise arbeite ich nicht meine ältesten Sachen zuerst auf, sondern die Sachen, die zuletzt passiert sind. Ich robbe mich quasi rückwärts durch meine fotografische Timeline. Und meine Fotos, die ich in auf dem, na, wie heißt es, Lapadu-Workshop geschossen habe, die habe ich auf abgelaufenem Kodak Portra geschossen. Die Bilder sind gerade, oder beziehungsweise die Filme sind gerade unterwegs ins Labor und sollten jetzt Anfang der Woche wieder zu mir zurückkommen. Und ich habe gerade Fotos gescannt vom Klostergeister-Workshop. Da war ich auch mit abgelaufenem Film unterwegs und muss sagen, da sind mir schon zwei zwischengekommen, die ich wirklich sehr, sehr mag. Ich bin gerade so ein bisschen den Falschfarben verfallen. Das ist das, was man sehr leicht findet, wenn man mit abgelaufenem Film arbeitet. Gerade mit, in dem Fall jetzt mit abgelaufenem Farbfilm ISO 400, der vorher so angelegt war, dass er möglichst gesättigte Farben ausliefern sollte. Also das war ein Kodak Portra VC und VC steht für Vivid Colors. Und der tut ganz interessante Dinge, wenn er halt nicht mehr taufrisch ist. Also der war jetzt, glaube ich, von abgelaufen 2004, also schon 10 Jahre durch sozusagen. Und was typischerweise mit abgelaufenem Farbfilm passiert, oder zumindest mit einigen, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Charakteristik, ist, dass er seine Rottöne verliert. Also der Portra wird dann gerne so grün-blaustichig. Und das passt in dem Fall einfach super zur Stimmung, die man an manchen Stellen im Kloster vorfindet. Ich bin da so ein bisschen durch die leeren Räume getapert, die noch nicht renoviert sind für den Volkshochschulbetrieb. Und die strahlen halt ohnehin etwas sehr, naja, ein Stück weit strahlen sie Stille aus. Und man kommt halt in Gedanken so ein bisschen dazu, Was ist hier eigentlich früher passiert? Wie mag das früher ausgesehen haben, als das Ganze tatsächlich noch ein Kloster war? Und diese nachdenkliche Stimmung, die passt einfach unglaublich gut zu diesen Blautönen, die sich da ergeben. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch im Innenbereich fotografiert, wo es zappenduster war, musste mich für einige von den Fotos auch anlehnen, weil ich das mit der großen Spiegelreflex mit der Pentax 6x7 gemacht habe, die ja nun nicht besonders leicht zu halten ist. Und dann waren das Belichtungszeiten, die waren eigentlich jenseits von Gut und Böse. Aber zwei Fotos sind einigermaßen für die Verhältnisse doch relativ scharf geworden und sind also jetzt so eher im Low-Key-Bereich angesiedelt und von ganz tollen, satten Blautönen durchzogen, was ich einfach genial finde. Also ich kann nur sagen, mit Farben zu spielen, die eigentlich eigentlich so ein bisschen abseits der Norm liegen. Das kann eine ganz spannende Geschichte sein. Das würde ich jedem mal raten, auch mal auszuprobieren. Auf Film ist es natürlich relativ leicht. Da bieten sich so Dinge an, wie halt mit abgelaufenem Film zu arbeiten oder Filme auch mal cross zu entwickeln. Also einen Diafilm wie einen Negativfilm oder umgekehrt. Aber es funktioniert auch im digitalen Bereich. Ich habe mal früher ein Blumenbouquet geschossen, wo ich absichtlich dann den Weißabgleich so verschoben habe, dass das Ganze auch sehr, sehr blau wurde. Und plötzlich wurde aus diesem langweiligen Blumenstrauß, also das war auch ein Ausschnittbild aus diesem Blumenstrauß, wurde etwas sehr Atmosphärisches, sehr, ja, so kleines bisschen Surreales. Dadurch, dass dieser ganze Blumenstrauß ins Tiefblau abgekippt ist. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang habe ich kurz überlegt, soll ich das überhaupt behalten? Da habe ich gedacht, nee, eigentlich ist das besser als der Originalschuss in einem richtigen Weißabgleich. Habe das Foto damals, das ist Jahre her, das wird irgendwie 2006 oder so gewesen sein, auf Flickr gestellt und es ist bis heute eins der Fotos, die am meisten angeschaut, am meisten kommentiert und gefafft werden. Also traut euch ruhig mal ganz bewusst auch die Weißabgleiche zu verschieben. Möglicherweise findet man ja raus, dass das ein oder andere an Farbstimmung sehr, sehr viel besser zu dem passt, was man eigentlich mit dem Bild verbindet. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, ob sowas dann richtig ethisch zulässig oder was auch immer ist. Es gibt ja eine große Diskussion darüber, wie viel man eigentlich an einem Foto machen kann. Darf man ein Foto bearbeiten oder ist das dann gefuscht, geschummelt? Ich glaube ja, dass man das darf, zumal wir ja ohnehin eine Szene jeweils anders wahrnehmen. Also jeder hat einen anderen Erfahrungshorizont, jeder hat andere Gefühle, gerade wenn er etwas anschaut. Jeder hat andere Dinge, die er mag. Und insofern spielt die Erfahrung natürlich immer stark in die Wahrnehmung einer Szene herein. Und wir hatten das, ich glaube, im letzten Podcast in der Workshop-Folge auch kurz angesprochen. Der Rucksack an Kenntnissen, Erfahrungen und Stimmungen, der führt halt dazu, dass wir unsere Realitäten ohnehin nicht deckungsgleich übereinander legen können. Unsere Realitäten sind einfach verschieden. Und insofern plädiere ich ganz stark dafür, dass man ein Foto so rausarbeitet, wie man es möglicherweise oder wie man sich daran erinnert, es empfunden zu haben in dem Moment, wo man es aufgenommen hat. Und da gibt sich natürlich eine ganze Menge an Freiheit in der Bearbeitung oder womit man auch immer spielt. Ich mag es sehr gerne, diese Entscheidungen schon sehr früh zu treffen, also quasi im Hinterkopf schon zu haben, wie das Foto aussehen soll, wenn es rauskommt. Und für mich ist dann die Befriedigung extrem hoch, wenn es tatsächlich klappt. Also das ist dann so ein kleines inneres Fest. Und das gilt für mich genauso, wenn ich digital arbeite, als wenn ich analog arbeite. Aber ich sag mal, wenn man es hinterher feststellt, oh, so gefällt es mir besser, so kommt es dem näher, was ich gesehen habe, ja, wer wird das schon beurteilen wollen, ob das dann hinterher einer merkt, dass man das hinterher erst entschieden hat oder nicht. Also insofern, ich denke, am Ende zählt das Ergebnis. Und ja, wird euch quasi den Tipp geben, testet das doch mal. Testet diesen bewussten Verstoß und vergesst nicht, euch regelmäßig zu fragen, was wäre, wenn? What if? Mit dem Begriff Todsünde, Peccatum Mortiferum, werden im Katechismus der katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden bezeichnet. Davon grenzt die Tradition der römisch-katholischen Kirche die lässliche Sünde als minderschweres, geringfügiges Vergehen ab. Bestimmte Vergehen bilden als himmelschreiende Sünden eine Unterkategorie der Todsünde, die nochmals als Steigerung wahrgenommen wird. Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus 7 schlechten Charaktereigenschaften. Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Übermut. Avaritia, Geiz oder Habgier. Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren. Ira, Zorn, Wut, Rachsucht. Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht. Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und zu guter Letzt Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens. So, und weil ich ja schon im Kloster gehört habe, dass ich ganz dringend mit meiner Todsünden-Serie weiter fortfahren soll, habe ich mir jetzt die zweite Todsünde vorgeknöpft, sozusagen als Hauptthema für diese Sendung. Und wie es mit schwierigen Themen ist, man soll sich ja regelmäßig Experten einladen. Und daher habe ich mir den international anerkannten Experten für Faulheit hinzugezogen, der jetzt schon schmunzelt. Meister im Prokrastinieren und überhaupt. Chris, was sagst du denn dazu?
Du bist jetzt gerade versuchst gerade meinen Ruf zu ruinieren, oder?
Ist das nicht eigentlich...
Ist der schon kaputt, ne? Ja, okay, alles klar.
Sozusagen.
Faulheit.
Ja, Faulheit in der
kann
Fotografie.
Kann ich super, ja.
Wenn du über fotografische Faulheit nachdenkst, wozu tendierst du dann am ehesten?
Fotografische Faulheit, überhaupt nicht fotografieren. Das wäre so ein Ding, ne? Du gehst eben nicht los, weil gerade du irgendwie bequem im Warmen sitzt und draußen ist es kalt oder es regnet oder... sonst irgendwas ist unangenehm oder du willst gerade irgendwie auf deiner Xbox daddeln oder ne? Mhm. Also gibt genügend Gründe, die einen faul machen.
Oder bei mir ganz besonders schlimm, es ist noch so früh, also das als wenn Canyonlands waren, da sind wir ja absichtlich immer sehr früh raus, um die Sonnenaufgänge noch zu bekommen. Das bedeutete so zwischen 4 und 5 aus dem Schlafsack kriechen. Mhm. Und Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das gut war, aber den Morgen habe ich das total verflucht.
Du, auf unserer letzten Wanderung im Himalaya, da mussten wir auch mal morgens um 3 aufstehen, damit wir dann rechtzeitig über diesen Pass gekommen sind, bevor die Mittagssonne irgendwie den Schnee weich macht. Ich habe es gehasst, aber das dann zu tun und hinterher, also die Belohnung ist unendlich groß hinterher, wenn man es dann getan hat, weil das sind Erlebnisse, die hast du sonst nicht. Also dieser innere Schweinehund, der ist schon ein ganz schönes Arschloch manchmal.
Der innere Schweinehund ist fast so schlimm wie der innere Kritiker.
Stimmt.
Meine Spezialität im Thema fotografische Faulheit, neben dem keine Fotos zu machen, ist das Stativ zu Hause zu lassen oder nicht mitzunehmen. Und gut, bei der Großformatkamera komme ich nicht umhin, aber das ist auch ein Grund, warum ich manchmal weniger Großformatfotos mache, als ich gerne möchte, weil ich dafür das Stativ mitnehmen, aufbauen, rumschleppen muss. Mhm. Aber manchmal kann es ja auch ganz praktisch sein, kein Stativ dabei zu haben.
Ich würde das gar nicht, also für mich verbuche ich das jetzt weniger als Faulheit. Ich bin kein Stativ-Fan, das hat aber bei mir eher damit zu tun, dass ich viele Fotos einfach nicht kriegen würde, wenn ich das Stativ erst aufbauen müsste und so weiter. Also ich bin relativ spontan, wenn ich unterwegs bin. Klar, Großformat und gewisse Sachen gehen nicht ohne Stativ. Irgendwelche Nachtaufnahmen, was weiß ich, Nordlichter in Island und so, das geht nur mit Stativ. Aber so die Fotos, die ich so mache, wenn ich eben fotografiere, die sind einfach nur aus dem Grund aus der Hand, weil sonst würde ich sie nicht kriegen. Da geht es ganz oft um eine Situation, um irgendwas, was passiert, irgendeine Interaktion. Also da lasse ich Faulheit nicht ganz gelten. Mhm. Das ist eher so eine Notwendigkeit, um meinen fotografischen Stil zu unterstützen.
Ja, ich habe ja gerade erst Fotos auf Flickr geschoben, wo ich sehr wohl hätte ein Stativ mitnehmen können, weil es Innenaufnahmen waren.
Die sind übrigens schön. Also das sind diese Aufnahmen beim Klostergeister-Workshop.
Genau. Da bin ich dann aber teilweise, wenn ich analog fotografiere, weiß ich ja vorher, dass ich zu bocklos bin, Stativ mitzunehmen. Und weiß dann, dass ich entsprechend an der ISO drehen muss, also dass ich es entweder pushe oder einen entsprechend hochempfindlichen Film mitnehme. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Ästhetik des Fotos. Also insofern kann das auch eine sehr bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ich nehme das Stativ nicht mit. Ich agiere dafür in einem anderen ISO-Bereich und nehme halt die Aufstellung der Kontraste in Kauf oder beziehe die sogar ein, also setze drauf. Das ist also, Stativ mitnehmen kann faul sein, kann aber auch eine stilbildende bewusste Entscheidung sein sozusagen. Gut, Stativ, was haben wir denn hier noch so an faulen Dingen?
Also was ich natürlich immer schade finde, ist, wenn jemand fotografiert und dann, und das sehe ich bei mir auch manchmal, dass ich irgendwas fotografiere, hier habe ich ein Subjekt entdeckt, das will ich jetzt irgendwie schön in Szene setzen, ich mache 1-2 Schüsse und dann war es das. Also dieses zu schnell aufgeben. Nicht
zu schnell zufrieden sein.
Zu schnell zufrieden sein. Das ging früher in Filmtagen, ging das gar nicht so gut, weil da hat man ja nicht gleich auf dem Display hinten was gesehen, sondern da musste man lieber nochmal zur Sicherheit noch einmal mehr drumherum gehen und schauen, ob es vielleicht von der anderen Seite noch gut aussieht und ein paar mehr Schüsse machen, um einfach dann hinterher ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Heute sieht's oft so aus, wir machen einen Schuss, wir gucken aufs Display, wir sehen dann ein Resultat und sagen, nö, passt schon. Aber das ist natürlich nur unser kleines Display hinten drauf. Und wenn wir das nachher am Rechner uns anschauen, dann, ja, dann plötzlich irgendwie im Hintergrund liegt noch, also ich.
Ja, im Hintergrund liegt noch was rum.
Ja, ich kenne das zum Beispiel von Innengeschichten, wo ich dann im Hintergrund vergessen habe, die Fototasche aus dem Bild zu nehmen und so. Die liegt dann da und ich kotze dann, weil die muss ich dann irgendwie wegklonen. Das habe ich auch schon mal beim bezahlten Job gehabt. Seither bin ich da vorsichtiger und eben ein bisschen gründlicher. Ja, man muss, das ist wieder so eine innere Schweinehund-Sache, man muss es halt tun. Natürlich machen es dann manche doch nicht in dem Wissen, dass sie noch mehr Fotos hinterher wieder nachbearbeiten, auswählen müssen. Also da ist auch der innere Schweinehund, dieser, oh Gott, wenn ich den Berg jetzt noch größer mache, dauert es ja hinterher noch länger.
Ja, aber da ist ein wichtiger Aspekt drin. Also einmal Border Control nicht vergessen, also so durch die innere Checkliste gehen.
Also Hintergrundrand abchecken, bevor man mal abdrückt, das hilft ja schon. Das heißt, damit kann man sich so ein bisschen auch was ersparen an späteren Flüchen und an mehr Bildern. Trotzdem würde ich auch im Digitalen sagen, lieber nochmal um das Subjekt rumgehen, schauen, ob es vielleicht vom Licht von der anderen Seite auch interessanter ist, vom Hintergrund her von der anderen Seite interessanter ist und sich auch noch ein paar Optionen mitnehmen. Oh, auch nicht nur quer, sondern auch Hochkantbild machen. Also die Frage stelle ich mir immer, wenn ich ein Foto mache, na, lieber nochmal 90 Grad drehen und ein Hochkantbild machen. Oft ist es dann das Hochkantbild, was hinten am Schluss gewinnt, weil, ja, weiß nicht, also weil es halt anders ist und weil es, ja.
Mir fällt da auch noch was ein. Das zu früh fertig sein, fällt mir ein, die Workshop-Situation. Wir hatten es am letzten Wochenende und wir hatten es auch durchaus auf dem ein oder anderen Motivklingel-Workshop, dass jemand eine Aufgabe bekommt, oder das ist ja immer auch Workshop-unabhängig. Man stellt sich eine Aufgabe und hat dafür x Minuten Zeit, sagen wir eine Stunde, und kommt nach 10 Minuten wieder und meint, hab ich. Und was interessant ist, während Chris hier weiter rumräumt, was interessant ist, dass ich von vielen Teilnehmern schon gehört habe, die ich wieder rausgeschickt habe nach 10 Minuten. Ich sage, du bist noch nicht fertig, du nutzt gefälligst deine Stunde, dass die richtig guten Bilder, die man hinterher abgibt, tatsächlich die waren aus den letzten 5 bis 10 Minuten.
Ja, ich musste gerade nur die Tür zumachen wegen Lärm draußen. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, dieses, ich bin fertig, also 10 Minuten und dann war's das. Wir haben es am Workshop letztes Wochenende in Hamburg, diesen Wahrnehmung- und Gestaltungsworkshop, dann mehrfach gehört, dass Leute diese Stunde irgendwie gebraucht haben, um dann wirklich gute Bilder zu bekommen. Die guten Bilder aber erst irgendwo in den letzten 10, 15 Minuten passiert sind. Also die haben sich quasi an dieser Aufgabe abgearbeitet, sind irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, dann gibt's immer irgendjemanden, der dann aufgibt in dem Moment und wieder zurückkommt und sagt, ich fertig hier, ich gebe eins ab. Und die dann aber über diesen Berg drüber gekommen sind, oder Berg, das ist ein kleiner Hügel, ne? Mhm. Die diesen kleinen Hupel geschafft haben, die haben hinterher die Belohnung bekommen, dann wirklich geile Bilder gemacht zu haben. Und nicht nur die, die sie sonst immer machen.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, in einer von den letzten Folgen habe ich es mal angesprochen. Natürlich sollte man keine Angst vor Klischeebildern haben und die auf jeden Fall erstmal machen, wenn man das Gefühl hat, das ist so ein Postkartenbild oder ein Klischeebild, damit man mal so in den Fotografierflow kommt. Aber die muss man manchmal aus dem System haben, damit dann am Ende die wirklich guten Sachen kommen können. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn man nach den scheinbar einfachen Schüssen aufhört, sondern dann lohnt es sich, sich noch ein bisschen mehr zu strecken und die anderen auch noch zu holen, die dann noch vielleicht, die abstruseren, die weniger auffälligen, die einem dann erst nach der 6., 7. Umrundung des Motivs so einfallen.
Also Klischeebilder, ja, erstmal abgrasen, völlig okay. Muss man ja dann nicht irgendwie das 100.000. Postkartenbild hinterher posten. Aber es hilft einem dann, den Kopf frei zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich finde ich es eh ganz gut, wenn man sich so ein bisschen mit diesen Klischees beschäftigt. Die Bilder, die man immer schon tausendmal gesehen hat. Weil das natürlich einem auch wieder so ein bisschen, das ist eine Fingerübung, es hilft so ein bisschen, den kreativen Werkzeugkasten anzureichern. Weil selbst wenn man das dann hinterher nicht macht, weil die meisten Fotografen wollen ja nicht den gleichen Scheiß machen, den alle anderen machen. Man will ja so seinen eigenen Stil entwickeln und so. Aber das geht ganz oft eben gut darüber, dass man sich erstmal mit diesen Klischees beschäftigt und die dann vielleicht auch in der Versenkung verschwinden lässt, in der Schublade lässt.
Erstmal rausfinden, warum sie einem nichts sagen.
Ne? Genau, und dann vielleicht, nachdem man sie durch hat, dann auf andere Ideen kommen kann, aber manchmal muss man die da erstmal irgendwie durchexerzieren. Ja,
ja, genau. Da fällt mir noch ganz kurz, wo wir beim Thema Klischee sind, fällt mir noch der gute alte Spruch ein, der Robert Scapa zugeschrieben wird. Capa, sorry, ich bin schon wieder bei Whisky. if your picture is not good enough, you're not close enough. Und da stecken natürlich gleich zwei Aspekte zum Thema Faulheit drin. Das eine ist get closer, also räumlich. Guck, dass du näher rankommst. Da hilft auch häufig.
Was passiert denn dann?
Was passiert denn dir? Die Perspektive auf ein Foto verändert sich. Mhm. Also tatsächlich die Perspektive und nicht nur der Bildausschnitt.
Und das Subjekt wird ganz einfach größer.
Größer. Man hat mehr als Zuschauer mehr das Gefühl oder als Betrachter des Fotos, dass man mehr mittendrin ist.
Mhm. Und ganz zwangsläufig, wenn das Subjekt größer wird, wird das, was im Hintergrund stört, dann kleiner. Und
das Bild wird aufgeräumter.
Das Bild wird dadurch auch aufgeräumt. Mhm. Also das ist der eine Aspekt.
Das ist der eine Aspekt. Und der andere, Was angeblich eigentlich gemeint war, war: beschäftige dich mit deinem Subjekt, damit du in der Lage bist, möglichst gutes Bild davon zu machen. Also beschäftige dich damit, in welchem Licht es sich befindet, in welchem Umfeld es sich befindet, was es bei dir auslöst, was du auch an Gefühlen transportieren möchtest und ergo, wie du es deshalb fotografierst. Mhm. Also da steckt noch eine ganze Menge einfach zum Thema Beschäftigung mit dem Motiv drin.
Mhm. Ja, und letztendlich ist natürlich schon auch so, dass wenn du ein Subjekt gut kennst und es magst, dass du dich dann damit auch fotografisch anders auseinandersetzen kannst. Also auch hier die Nähe, dieses Get Closer. Das Beispiel, was ich da immer gerne rausziehe, ist eine Ex-Freundin von mir. Die Familie hatte irgendwie 2 Pferde und die ist irgendwie Dressur geritten und dann hat sie mich mal gebeten, bei so einem Event mal zu fotografieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich bin jetzt halt, ich habe es nicht so mit Pferden. Pferde sind toll und alles, aber es ist halt irgendwie nicht das Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und ich habe dann Fotos gemacht, die ich aus künstlerischer Sicht gut fand, die fotografisch gut funktioniert haben, vom Licht her schön waren, von den Kompositionen, von den Schnitten und so, fand ich die klasse. Und ich bin halt völlig zusammengeschissen worden für diese Bilder, weil hier ist der Nacken komisch drauf und da sieht man ja gar nicht das Vorderhuf und an dieser Stelle muss...
Die Gangart kommt nicht rüber.
Genau, das waren lauter so Sachen, die kannst du nur wissen, wenn du Nähe zu dem Subjekt hast. Also wenn du dich mit dem Subjekt auskennst.
Ganz gutes Beispiel. Du hast einfach die Schwebephase beim Galopp nicht gefunden.
Richtig. Solche Sachen. Und keines der Bilder hat dann irgendwie Gnade gefunden. Und das war erstmal sehr schmerzhaft, aber es war auch eine wichtige Erfahrung, weil ja, das hat mir schon klar gemacht, ich muss mein Subjekt besser kennen, wenn ich es fotografieren möchte, wenn ich es gut fotografieren möchte.
War in dem Moment doch ohne Ende frustrierend, oder?
Natürlich war das frustrierend. Und hat mich dann letztendlich auch dazu gebracht, gewisse Sachen nicht mehr wirklich zu fotografieren, weil ich einfach von vornherein gesagt habe, das werde ich nicht gut können. Oder ich muss mich intensiv damit beschäftigen. Aber wenn ich's, also da bin ich jetzt vorsichtiger geworden. Wobei natürlich viele Jahre Erfahrung dann auch wieder helfen, sich mit vielen Sachen irgendwo beschäftigen zu können. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema Faulheit. Ich beschäftige mich jetzt lieber mit Dingen und versuche Sachen drüber rauszufinden. Also auch ganz einfach, weil ich neugierig bin und diese Neugier ist wichtig. Und aus Faulheit sich nicht damit zu beschäftigen, kann natürlich auch im Weg stehen dann letztendlich, wenn man es mal fotografieren muss.
Ja, ich finde den Punkt auch so noch ganz wichtig. Das Thema etwas, für das man sich interessiert, auch als Ankerpunkt für eigene Nachforschung zu benutzen. Also sowas wie, wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwo hört, das Thema Gestalttheorie ist ganz wichtig, wenn es um Arbeit mit Subjekten geht oder sowas. Was ich dann typischerweise mache, das liegt daran, dass ich einfach ein totaler Google- und Wikipedia-Junkie bin. Wenn mich irgendwas interessiert, dann muss ich das sofort nachgucken. Das ist auch so typisch, wenn wir morgens früh zum Frühstück zusammensitzen, so am Sonntag. Ich weiß nicht, was hast du denn heute Morgen nachgeschaut?
Veronika.
Heute Morgen war es Veronika.
Ja, der Name, wir hatten heute lief zufällig, hier liefen die Comedian Harmonists. Veronika der Lenz ist da und mich hat einfach interessiert, wo der Name herkommt. Also was tue ich? Ich nehme dann mein das Mobil-Device meiner Wahl und tippe da einfach mal Veronika in die Suche ein und schau mal, was da hinten rausbrutzelt. Und dann weiß man plötzlich etwas mehr. Das ist vielleicht Wissen, was man gar nicht aktiv bereit hat, aber es füttert so ein bisschen dieses Grundrauschen an Wissen, füttert das an. Und das kann später wieder irgendwie einem zugutekommen. Und in dem Moment habe ich natürlich auch meine Neugier gestillt.
Genau, und beim Thema Dinge, die eigentlich scheinbar nichts mit Fotografie zu tun haben und die dann doch mal nachschlagen. Also ich fand das Thema Gestalttheorie immer schon super spannend. Ich habe da mal eine Podcast-Folge, ich glaube, von einem deiner Kollegen aus dem Photocast-Network. Wer ist es denn gewesen? Jeff Curto ist es gewesen, genau, hat mal eine Folge über Gestalt gemacht und da sind viele Punkte vorgekommen, die wir auch in der letzten Workshop-Folge kurz angerissen hatten, dass zwei Subjekte dann gut funktionieren, wenn sie als Einheit wahrgenommen werden, wenn sie einander ähnlich sind und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Aspekte, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Weshalb ich drauf komme, ist, Nicht immer werden einem solche Tipps für Komposition oder Bildgestaltung wirklich auf dem Silbertablett serviert. Und trotzdem sind oft viele Sachen, die man in der Literatur liest, die man im Internet findet, sind einfach schon verfügbar. Man muss aber mal ab und zu den Abgleich machen, ist da eigentlich was für mich drin?
Es ist eh so ein ganz zentrales Ding, sich die Dinge ein wenig zu erarbeiten, hat unglaublich viel Sinn, weil, wie sagt man so schön, die sitzen besser, ja. Also Sachen, die man vorgekaut bekommt, die sind auch sofort wieder weg. Aber wenn man sich die Sachen erarbeitet hat, sei das jetzt mit der Hand aufzuschreiben oder sie nachzuschlagen, also tatsächlich den Aufwand reinzustecken, es einzutippen und dann auf ein paar Webseiten nachzulesen und das einzusortieren und auch vielleicht den Blödsinn, der dann da drin steht, auszusortieren. Das sitzt besser. Es gibt dieses Sprichwort im Englischen, if it was hard to learn, it's hard to forget. Also wenn es schwierig zu lernen war, dann ist es auch schwierig wieder zu vergessen. Heißt aber dann eben implizit auch, wenn es zu einfach
Easy come, easy go,
genau. Mhm. Also es macht flupp und ist schon da, dann ist es auch gleich wieder weg. Das habe ich über die Jahre jetzt auch so immer mehr so in diesen Workshops reingepackt. Also dieses, ich mache weniger vorgekaut, ich stelle mich weniger vorne hin und doziere und erzähle den Leuten und zeige denen, wie viele tolle Sachen ich weiß, sondern es ist mehr, ich trete die Leute auch mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus und es muss ein bisschen anstrengend sein, weil dann bleibt es hinterher einfach hängen und dann lernt man was dabei und dann wirkt das eben mehr als nur 3 Tage nach, sondern dann wirkt es vielleicht auch mal ein paar Jahre nach oder länger.
Also da sei also der Appell eingeschlossen, wenn irgendwo mal ein Begriff fällt, macht euch mal die Arbeit, das nachzurecherchieren und zu schauen, ob es auf eure fotografischen Tätigkeiten irgendeinen Einfluss hat. Und wenn man es dann nachgeschlagen hat, dann wäre natürlich noch, was du mir immer sagst, put it to the test, ne?
Genau, man soll die Sachen to the test putten. Also man soll sie einfach mal ausprobieren. Auch das ist so ein Ding, was mit der Faulheit zu tun hat. Ich will es wissen, aber ich will nicht irgendwie versuchen rauszufinden, wieso es so ist oder ob es so funktioniert. Aber das kannst du natürlich heute mit einer digitalen Kamera, eine Belichtung, längere, kürzere Belichtung, was hat das für einen Einfluss auf die Farben oder auf Bewegungen oder unterschiedliche Blenden, was machen die mit der Schärfentiefe? Da könnte man sich jetzt eine App besorgen und könnte da irgendwie irgendwas eingeben und auf den Millimeter genau ein Resultat rausbekommen. Oder man probiert es halt einfach mal aus und macht mal eine Testreihe und stellt mal irgendwie 3 Dinge auf den Tisch hintereinander und stellt die Kamera auf ein Stativ und macht dann mal mit verschiedenen Blenden Fotos und schaut mal, was dann da wo noch scharf ist. Und wenn man das mal gemacht hat, also wenn man sich's erarbeitet hat,
dann hat man es begriffen,
also mit den Grabschepfoten angefasst und begriffen. Daher kommt ja der Begriff begreifen. Und das ist tatsächlich dann was auch hängen bleibt. Also an dieser Stelle ist das Faulsein extremst kontraproduktiv, weil ja, easy come, easy go und wenn man es sich erarbeitet, ist es...
Es ist doppelt drin. Genau. Ich hatte was im Vorspann, im ersten Teil der Sendung hatte ich das auch schon mal erwähnt, dieses, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich X oder Y tue? Was ist, wenn ich mit einem anderen Weißabgleich arbeite? Was ist, wenn ich das hier mal bewusst überbelichte? Was ist, wenn ich es unterbelichte? Was ist, wenn ich mich auf den Boden lege dafür? Also diese ganzen, ich glaube, David Duchemin hat darüber ein kleines E-Book mal gemacht, dieses What If, also eine ganze Serie von Fotos, die nur entstanden sind wegen der Frage What If. Da steckt unheimlich viel Experimentierpotenzial und unglaublich viel Entdeckungspotenzial drin. Also ist eigentlich eine ganz tolle Sache, das mal zu machen.
What if, ich habe das jetzt nicht gelesen, aber in welchem Sinne? Im Sinne von, was wäre, wenn ich jetzt mal da unscharf bin? Oder was wäre, wenn ich hier überbelichte? Oder?
Genau, das ist so zu diesem Thema Regeln brechen. Was ist, wenn ich mal nicht die Drittelregel verwende oder so? Also diese klassischen Grundsätze, die man in der Fotografie entweder von irgendwem eingetrichtert bekommen hat oder diese klassischen, ich mache das immer so oder ich, das ist mein Workflow oder...
Hat natürlich auch mit Faulheit zu tun, weil es ein Ändern des Prozesses ist. Also aus dieser Komfortzone rausgehen, in der ich muss das immer schön scharf haben oder ich muss immer genau richtig belichten, weil ich es eben muss, ne? Weil ich so gelernt habe. Hat natürlich damit dann auch wieder mit Faulheit zu tun, weil es ist anstrengend, diesen Komfortbereich zu verlassen und mal was anders zu machen. Das ist ja... Ne? Das ist wieder so innerer Schweinehund, der sagt, nee, nee, immer scharf, immer richtig belichtet und dann plötzlich sagst du, Schnauze, ich sag jetzt mal, wo es lang geht. Aber dieser Akt, dieses Rausgehen daraus ist natürlich ist anstrengend.
Ja, und ist auch deshalb unbequem, weil man natürlich, wenn man das geht, sich auch ein Stück weit den Reaktionen darauf aussetzen muss. Also der Klassiker, wenn man irgendwas mal nicht scharf gemacht hat, ist ja, dass einem in der Foto-Community oder sonst irgendwo ich mal sagt, das Bild ist aber auch nicht scharf. Das bedeutet auch, aktiv zu dem zu stehen, was man getan hat und zu sagen, ich finde das gut, weil.
Ist auch anstrengend, ja.
Ist auch anstrengend, genau. Ja. Gut. Oh ja, das Thema Entscheidungen. Das gebe ich mal an Chris, weil da ist ja mit Entscheidungen ist ja total gut.
Ach so, ja, Entscheidungen treffen und dazu stehen. Also, hatten wir übrigens auch in Hamburg auf dem Workshop. Also der Alexander Waschkau von Huxilla, der war ja da dabei und hat in seiner Funktion als gelernter Psychologe uns da so ein bisschen was beigebracht. Und der hat auch einen schönen Beitrag gebracht über Thema Entscheidungsfindung. Also wie komme ich denn zu Entscheidungen? Und ohne das jetzt hier mal im Detail aufzudröseln, aber natürlich haben wir eine Serie von Entscheidungen beim Fotografieren. Fängt schon an beim Auswählen der Kamera oder beim Auswählen des Objektivs oder beim Auswählen des Films. Du hast jetzt diese Bilder aus dem Kloster, das war ein abgelaufener Portra, der unglaublich schöne Blautöne plötzlich macht. Und
ja, weil er alle seine Rottöne über die Jahre nämlich verliert. Und ja. Er war 10 Jahre abgelaufen, genau.
Und das ist halt eine super geile Stimmung. Du musstest da keine Farbkorrektur, nichts machen. Das kommt so aus dem Scanner, wie es da online steht. Du machst da sicher einen Link hin, ne?
Ja, natürlich. Ich werde eins, glaube ich, einfach als Episodenbild einfügen.
Sehr schön. Also eine Entscheidung treffen kann aber natürlich auch aus Faulheit geschehen, ne? Ich bin mir nicht sicher, was ist wichtig in dem Bild, dann gehe ich mal einen Schritt zurück und guck mal, dass alles mit drauf ist. Mhm. Und dann soll der Betrachter die Arbeit leisten, sich zu entscheiden, was er in dem Bild toll findet und was nicht. Ja, und was passiert?
Findet gar nichts toll.
Kein klares Subjekt im Bild, heißt dann halt ganz oft, man guckt sich's an, sagt, Schnappschuss und geht weg. Schaut sich es nicht weiter an und dann, nachdem das dritte Bild im Flickr-Stream kommt, dann das genauso irgendwie gestrickt ist mit Fotograf, war zu faul, eine Entscheidung zu treffen, plötzlich ist das völlig uninteressant und dann geht man halt. Also Entscheidungen treffen heißt auch wieder ein bisschen Energie reinstecken. Eine Entscheidung treffen bei der Aufnahme, auch eine Entscheidung treffen, wann man auslöst.
Oh ja, genau.
Also das Timing beim Auslösen ist ein zentrales, weil wenn da was passiert, dann passiert es halt meistens nicht lange. Wenn da irgendwelche, was weiß ich, zwei Lebewesen miteinander interagieren oder sonst was passiert, es geht ganz, ganz viel ums Timing. Und das heißt, man muss sich anstrengen, man muss beobachten, man muss aktiv beobachten. Nicht irgendwo was Kamera, ich halte die Kamera jetzt mal zufällig in die Richtung und drücke ab, sondern ich beobachte, was da passiert. Und wenn das Interessante passiert, dann drücke ich ab.
Da ist Entscheidung bei der Aufnahme, gibt es aber noch ein paar mehr. Ich habe neulich eine schöne Diskussion auf Ello gehabt mit dem Ralf, aka Kamerakater. Da ging es um die Lightro. Und die Lightro ist ja diese Kamera, die die macht eine Reihe Fotos und man kann hinterher den Fokuspunkt auswählen. Und da habe ich gesagt, das finde ich persönlich unheimlich schade, weil den Fokuspunkt zu setzen ist eine kreative Entscheidung. Also ich muss mir in dem Moment ja überlegen, wo der sitzen soll. Also das ist bildwichtig und das merkt man erst so richtig krass, wenn man keine digitale Kamera hat, die einem unter wie viel Autofokussensoren dann einen vorschlägt oder einen Autofokuspunkt vorschlägt, auf den man dann am Ende scharf stellt, also einen Punkt vorschlägt, sondern in dem Moment, wo man ganz bewusst sich entscheiden muss, welcher Teil vom Bild scharf ist. Also ich merke das mal bei der Großformatfotografie, wo es ja wirklich auch dann darauf ankommt, den sehr präzise zu setzen. Das macht mit einem Bild ganz viel, nicht nur technisch, sondern auch in der Aussage, wohin man seinen Schärfepunkt setzt.
Ja. Und was diese Lightro macht, ist, sie gibt einem quasi, sie lässt einen die Entscheidung vertagen auf irgendwann mal. Ne? Also nur, wie war das? Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Genau,
ist das das Sprichwort?
Das ist
oder?
Das Sprichwort, sehr schön.
Also dieses, ich mache das ein andermal, ich will mich jetzt nicht entscheiden, ist ein Zeichen von Faulheit. Eine Entscheidung treffen ist da wichtig, glaube ich. Weil, und das können wir natürlich weitertreiben. Jetzt kommen wir nach Hause und haben Entscheidungen, zum Beispiel die Entscheidung für den Crop nicht getroffen, sondern haben gesagt, nö, ich habe ja, was weiß ich, 36 Megapixel. Ich gehe einfach einen Schritt zurück, mache mehr und crop das hinterher. Mhm. Und plötzlich hat man in der Nachbearbeitung, sitzt man eine halbe Stunde an einem Bild, bis man dann den Crop gefunden hat, von dem man glaubt, er sei perfekt, weil man sich vorher nicht entschieden hat.
Oder die Belichtung.
Oder die Belichtung. Na, ich habe HDR gemacht, ich habe 12 Bilder gemacht in verschiedenen Belichtungen vom Stativ und bin hinterher dann irgendwie, weiß nicht, wo ich die Bilder, machen wir mal alles hell, weil dann brauchen wir die Schatten nicht irgendwie.
Und das ist so schade, weil den Eindruck, wie ein Bild werden soll, also es gibt ja einen Grund, warum man auf den Auslöser gedrückt hat, hoffentlich zumindest. Und der Grund ist ja, diese Entscheidung ist gefallen aufgrund von Stimmungen, Gerüchen, Licht, viele, viele Dinge. Und den weiß man halt am besten in dem Moment, wo man es tut. Und hinterher, wenn man 2 Wochen später da sitzt, weiß man vielleicht gar nicht mehr genau, warum, was jetzt eigentlich das Ding war, was einen dazu gebracht hat, auszulösen. Deshalb glaube ich auch, diese nachträglich getroffenen Entscheidungen, die können auch mal passen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es nahezu der Situation am besten passt, ist relativ hoch.
Und viele Menschen fotografieren ja relativ viel und lassen die Bilder hinterher einfach auf Halde liegen und gehen nicht ran, weil sie eben sagen,
schuldig.
Ich kenne das von mir auch. Es gibt bei mir auch immer wieder mal so ein Häufchen Bilder, was eben zu lange da liegt. Aber sich dann dran setzen und tatsächlich mal ausmisten und am Schluss dann vielleicht auch mal ein paar davon wegzuwerfen, das hat ja auch eine befreiende Wirkung.
Ja, das sind diese kuratierenden Momente, wo man sich aussuchen muss, was ist eigentlich das, was ich weiterhin zeigen will. Also das geht los bei so Sachen, was lade ich denn hoch auf Flickr? Dass ich von einer und derselben Szene nicht 10 Varianten hochlade, sondern dass ich mich entscheide zu sagen, das ist das beste Bild, das lade ich hoch. Und das Zweite, das geht weiter zum, welches bearbeite ich überhaupt oder welche Bilder behalte ich? Ich hatte mal, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ein Workshop-Teilnehmer von früher sagte mal sowas wie, meine Frau verbietet mir, Fotos wegzuwerfen, auf denen überhaupt irgendwo unsere Kinder zu sehen sind. Und meine Antwort darauf war, Mensch, aber du wertest doch die einzelnen Bilder viel mehr auf, wenn du die anderen, die nicht so gut sind, wegtust. Also im Grunde die kostbaren Momente, die kostbaren Bilder, die verschwinden irgendwo in der Masse auf der Festplatte, die wahrscheinlich nie wieder angeschaut wird, weil es 2000 Fotos sind.
2000? Oder 20.000.
Wahrscheinlich 20.000, aber 2000 von diesem einen Kind. Und
das heißt 10 Kinder.
Ja, wie auch immer. Also es ist was man, das finde ich ganz spannend, weil dasselbe passiert mir im Moment ja beim Umziehen. Wir müssen ganz, ganz viel ausmisten und mir wird das immer mehr bewusst, wie sehr ich das, was überbleibt, aufwerte, dadurch, dass ich den Müll drumherum weggeworfen habe. Und ich glaube, das ist bei Fotos genauso gültig.
Wir sind erst gestern zum Wertstoffhof gefahren und haben alte Nachttischlampen und hier noch einen alten Eimer und da noch irgendwie Klamotten und ein altes Paar Schuhe und was wir haben letztendlich und Altpapier und Zeug. Wir haben einen kompletten großen Kofferraum voll Zeug mit umgeklappten Sitzen irgendwie voll gehabt. Also es war hinterher dann so Ballast weg, gut. Mhm. Das befreit, Ballast weg, befreit total.
Ja, und ich glaube.
Und es ist ein Akt, das zu tun. Also durchs Haus zu gehen und sagen, das muss jetzt weg, das muss weg, das ist ein Akt, das zu tun. Das heißt, man muss an dem Moment wieder diese Faulheit überwinden und sich einfach entscheiden und dann das Zeug auch ins Auto laden und dann wegfahren. Und ne, jetzt haben wir hier noch irgendwie altes Mobiliar, was kein Schwein haben will, was auf den Sperrmüll kommt. Das müssen wir jetzt eben auch, da müssen wir anrufen bei unserem Abfuhrunternehmen und sagen, wir haben hier Sperrmüll und kommt mal nächste Woche und dann muss man das rausstellen, dann muss man tun. Aber der Ballast, der hinterher weg ist und die Freiheit, die man dadurch bekommt, ist enorm.
Ja, und das, um mal wieder zurück vom Umzug auf die Fotografie zu kommen, das gilt halt auf jeden Fall auch für Fotos. Also eine Festplatte, die so viele Fotos beinhaltet, dass man sie sich nie wieder anguckt, das ist doch eigentlich ein Jammer. Also man sollte doch die Fotos, die man gemacht hat, die man bearbeitet hat, an denen das Herz hängt, die sollte man sich doch auch angucken wollen. Sonst ist es doch umsonst gemacht. Und wenn wir nicht lernen, aufzuräumen in der Fotobibliothek, dann wird ein ganz großer Teil des Aufwands, den wir gemacht haben, für die Katz sein.
Übrigens, der Grund, warum wir so selbstbewusst über dieses Thema reden, ist natürlich, dass wir selber auch damit kämpfen, dass wir selber auch über Jahre mit solchen Sachen gekämpft haben. Also bei mir hat sich das über die Jahre aus dem Schmerz, der sich ergeben hat durch das Nicht-Wegwerfen, hat sich das so rauskristallisiert, warum und was ich da machen möchte. Also ich habe das auch hart mir erarbeitet. Mittlerweile kann ich das einigermaßen. Aber das ist so eine Sache, die ich mir erarbeitet habe und die damit auch hängen geblieben ist. Aber es kommt alles so ein bisschen aus dem eigenen, tja, aus dem eigenen Erfahrungsschatz.
Ja, das ist aber was, da hilft es auch, wenn man sich zusammentut. Also der ein oder andere von uns hat bestimmt auch einen Alliierten zu Hause, der ihn ab und zu mal ein bisschen piekst. Also ich mache das so, dass natürlich ich Chris häufiger mal meine Sachen schauen lasse und seine Wertung damit einfließen lasse. Und wenn der mal wieder an meinem Rechner sitzt, um den zu optimieren und findet dann plötzlich,
was heißt optimieren? Das heißt mal ein Betriebssystem-Update machen, der seit 2 Versionen fällig ist und so.
Genau, aber dann kommt immer, was hast du denn hier noch drauf? Kannst du, oder wieso hast du den Lightroom mal wieder nicht? Du hast jede Menge zum Löschen markiert und nicht weggeworfen, das mach doch mal. Also ich muss mich dann auch immer furchtbar schelten lassen und
ja, also die Schelte geht natürlich in beide Richtungen. Ich bin ja dann so von meiner Natur aus eher so ein Häufchenmacher und bekomme dann von dir immer wieder so einen kleinen Schubs und Pieks hier und willst du nicht mal und so. Und natürlich verdrehe ich da erstmal die Augen, aber letztendlich bin ich dankbar, weil hinterher kommt ja das Gefühl dann, ein bisschen mehr Freiheit wieder zu haben, ein bisschen tiefer durchatmen zu können, weil man sich den Platz dafür geschaffen hat. Also Dankeschön.
Ja, gleichfalls, das gebe ich gerne zurück. Gut, aber bevor wir hier weiter rumsülzen.
Genau.
Ach, genau. Ich werde den Gedanken nicht los, dass wir durch unsere Faulheitliste so einigermaßen durch sind, richtig?
Mhm. Und wir haben es tatsächlich getan. Also wir waren nicht zu faul, das zu tun.
Ganz genau. Die ist auch schon eine Zeit lang gewachsen. Und der ein oder andere hat mir auch so immer mal wieder Faulheit-Themen durch die Twitter-Timeline geschossen. Also danke dafür. Unter anderem zum Beispiel an den Olli, der auch vorgeschlagen hat, dass Acedia, die Faulheit, doch bitte die nächste Todsünde sei, die hier zu bearbeiten ist.
Acedia, A-C-E-D-I-A. Das muss ich gleich mal in Google eingeben.
Genau, such das mal, dann findest du gleich noch ein paar andere Sünden und kannst dich mal fragen, welche du schon begangen hast.
Sage ich jetzt nichts zu.
Okay, gut, dann mache ich für heute mal den Faulheitssack zu, weil es gibt noch so viel zu tun hier heute und der Sonntag ist kurz. Ich wünsche euch viel Spaß, seid nicht so faul und geht fotografieren. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.